zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ich begrüße Sie herzlich und ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ich bemühe mich, heute einen Vortrag zu halten, der Sie hoffentlich auch nicht nur irgendwie über Ludwig informiert, sondern auch, wie soll ich das nennen, ihn auch Vergnügen macht. Denn ich muss sagen, diese Biografie war zwar ein dickes Brett, aber sie war wirklich aufregend, sie zu schreiben. Also insofern freue ich mich sehr, wenn ich Ihnen davon etwas vermitteln kann. Ich habe heute den katholischen Ludwig Ihnen angeboten, Prägungen, Konzepte und Politik eines katholischen Herrschers. Das ist natürlich nur ein Aspekt. Ich habe vieles weggelassen, aber dafür gibt es ja das Buch. Als 1852 nach dem Rücktritt und schweren persönlichen Krisen sein Sohn Otto von Griechenland König Ludwig I. fragte, wie er sich seine Lebensfrische erhalte, sagte er, sich nicht zu grämen über das, was ist, durchdrungen zu sein von des irdischen Vergänglichkeit, sich nicht daran zu ketten, dem Willen Gottes sich ergeben, mäßig sein in allem, die Beschäftigungen sich nicht schwer vorstellen. Ich trage diesen Satz immer mit mir, weil ich denke, da hat der Ludwig sehr kluge Dinge gesagt. Und diese Lebensmaxime spiegelt gut die Bedeutung des Glaubens für Ludwig. Lebenslang fand er darin Trost und Stärkung. Er schilderte in seinen Tagebüchern intensive religiöse Erlebnisse, nahm die Ohrenbeichte sehr ernst und seine höchst umfängliche persönliche Caritas war ebenfalls religiös motiviert. Doch persönliche Religiosität allein war es nicht. Das katholische Altbayern stand im politischen Spannungsfeld zwischen dem katholischen Österreich einerseits und den eigenen evangelischen Landesteilen sowie dem protestantischen Preußen andererseits. Diese Spannung auszutarieren gelang zeitweise besser, zeitweise schlechter. Montgelas Reformprozesse, die Religionsedikte sowie die Verfassung von 1818 hatten nach der Kulturrevolution der Säkularisation von 1803 die Ausgangsbasis für Toleranz zwischen den Bekenntnissen geschaffen. Doch Ludwigs Klostergründungen und seine katholische Politik stießen auf scharfen Widerspruch der Liberalen. Und als nach 1837 Karl von Abel Innenminister wurde, verärgerte die zunehmende Rekatholisierung Bayern die evangelischen Bürger im Königreich wie im Rest des Deutschen Bundes. Ludwig wurde zur Galionsfigur des deutschen Katholizismus. Im Kontext der Lola-Montes-Affäre bekam er zu spüren, dass die katholische Partei, wie sie bald genannt wurde, nicht bereit war, die Macht wieder aus der Hand zu geben und für den Machterhalt auch in Kauf nahm, den König schwer zu beschädigen. Das wurde zwar dann zum Auslöser von Karl von Abels Entlassung, aber auch zur Geburtsstunde des politischen Katholizismus, der bis 1912 dann darum rang, in Bayern wieder gegen liberale, oft protestantische Minister an die Macht zu kommen. Es geht mir aber nicht nur um den politischen Herrscher. Man kann aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf diesen König schauen. Nachdem ich dank meiner Kenntnis der Tagebücher andere Wege gehen konnte, erlaubte ich mir den Weg der Empathie. Empathie in der Geschichtswissenschaft, so Thomas August Kohut in seinem gleichnamigen Buch, schützt vor der deterministischen Deutungen, wirft ein Schlaglicht auf zeitgenössische Ideen, Handlungen, Hoffnungen und Ängste und schärft das Verständnis für die Geschichte als prinzipiell ergebnisoffenen Prozess. Empathie bedeutet also nicht unkritisch zu sein, obwohl ich zugeben muss, dass ich inzwischen dazu neige, Ludwig gegen Angriffe zu verteidigen. So ist eine hohe Emotionalität ein zentraler Teil von Ludwigs Wesen. Hinter der dominanten, dynamischen und disziplinierten Herrscherpersönlichkeit, dem Sparmeister und unerbittlichen Vertreter des monarchischen Prinzips, wird bei genauem Hinsehen ein fantasiesprühender, hochgebildeter, begeisterungsfähiger und emotionaler Romantiker sichtbar, der schöne Frauen anbetete, für die Antike schwärmte und Gedichte veröffentlichte, ein liebevoller Vater und Großvater, ein Mann von schier unerschöpflicher Energie, sinnlich, mit Lust am Leben, an der Liebe, an Kreativität und am Regieren. Johann Wolfgang von Goethe bezeichnete ihn nach einer Begegnung als dieses merkwürdige, vielbewegliche Individuum auf dem Throne, als einen Menschen, der neben der königlichen Majestät seine angeborene, schöne Menschennatur gerettet hat. Es ist eine seltene Erscheinung und deshalb erfreulicher. Mit seinem von großen Emotionen geleiteten Charakter entsprach Ludwig in vieler Hinsicht nicht den Vorstellungen, die sich Zeitgenossen, aber auch heutige Historikerinnen und Historiker von einem König machen. Doch viele der Widersprüche, die sie zu entdecken glaubten, finden sich eher im Auge der Betrachter. Es ist an der Zeit, Ludwig neu zu bewerten. Ich beginne mit einer kurzen biografischen Skizze. Ludwig, 1786 geboren, war als Kind, als Heranwachsender und als junger Mann von den Kriegen infolge der Französischen Revolution und vor allem jenen Napoleons geprägt. Er erlebte am eigenen Leib das Ende des Ancien Regime und die kriegerische Geburt der neuen Zeit, begleitet von Lebensgefahr und Fluchten. Er sah sich zwischen zwei Welten. In seinen Memoiren schrieb er, wie ich denn selbst zur alten und zur neuen Zeit in zwei Jahrhunderte gehöre. Es waren unruhige Zeiten. Die Familie musste mehrfach von den französischen Revolutionstruppen fliehen, die ja keineswegs edle Vertreter der französischen Revolution waren, sondern die gerade in Süddeutschland wirklich plünderten, raubten, vergewaltigten, wirklich eine Horde von die Horde, die da über Süddeutschland hereinbrach. Da gibt es sehr gute Forschungen dazu. Zunächst ging es im August 1789, ging die Flucht los in Straßburg. Hier sehen Sie eben Ludwig als Kind mit seinem Vater, der ja in Straßburg als französischer Offizier diente, und dann auch aus Mannheim. Etliche weitere Fluchtstationen folgten. Die von Ludwig sehr geliebte Mutter starb 1896. Sie und die Kinderfrau, Hofrätin Luise Weiland, hatten dem sensiblen Kind die Liebe entgegengebracht, die Ludwig offenbar lebenslang stützte. Das war wichtig, denn er startete mit etlichen Handicaps ins Leben. Er kam mit einem Sprachfehler auf die Welt, der nie ganz verschwand. Und wo man natürlich am Anfang versuchte, es ihm abzuerziehen, woraufhin er stottern begann. Also alles das, was auch bis heute sozusagen, was man heute weiß, was man nicht machen sollte. Als Dreijähriger wäre er fast an den Pocken gestorben, da er bei einer Impfung, das waren damals noch Lebendimpfungen, diese Lebendimpfung hat ihn infiziert, und er behielt von dieser Pockenimpfung, an denen er fast gestorben wäre, auch hässliche Narben im Gesicht. Und nach dem Tod der Mutter verschlechterte sich sein Gehör. Ludwig musste also mit körperlichen Beeinträchtigungen zurechtkommen. Vor allem sein schlechtes Hören und sein damit verbundenes, überlautes Sprechen bereiteten ihm viele Peinlichkeiten. Doch er zog sich nicht zurück, sondern behauptete sich trotz der Handicaps mutig und selbstbewusst in der Gesellschaft. Sie können sich vorstellen, dieses halblaute Gespräch nebenbei, was so zur höfischen Konversation gehört, blieb ihm immer verwehrt. Er entwickelte jedoch Strategien, um im Tagesgeschäft nicht unsicher zu werden. So mussten ihm später seine Mitarbeiter die Anträge zuerst schriftlich vorlegen, damit er nicht auf den mündlichen Vortrag angewiesen war. Da er schlecht hörte, wurde er ein Augenmensch. Da er schlecht sprach, ein Schreibender. Er hinterließ rund 65.000 Seiten Tagebücher und begleitende Notizen, rund 600 Seiten handschriftliche Memoiren, ein Traumtagebuch mit 400 Träumen, also total exzeptionell. Sowas gibt es einfach nicht, von einem Monarchen sowieso nicht, aber auch nicht von anderen Leuten. 4.600 Gedichte, 3 Schauspiele sowie umfängliche Briefwechsel. Fast 3.000 Briefe gingen allein an die geliebte Marchesa Mariana Florenzi in Perugia. Er korrespondierte jedoch mit unzähligen Personen, nicht zuletzt mit seinen Schwestern und Kindern, mit den Architekten, Künstlern und Kunstagenten. Allein im Privatnachlass findet sich eine schwindelerregend umfängliche Dokumentenfülle. Hinzu kommt die dienstliche Korrespondenz. Von seinen weit über 100.000 Aktenvermerken, den Signaten, sind etwa 3.000 gedruckt. Sie müssen sich das vorstellen, die Minister schrieben dann ganz brav, ganz ordentliche Kolumnen auf ihren Zetteln und er schrieb dann so Tannenbäume rein. Das ging dann weiter und wurde immer emotionaler und unten dann wieder quer. Also ist gut zu lesen, sage ich Ihnen. Doch der Weg bis zum regierenden Herrscher war lang und von vielen unvorhersehbaren Wendungen begleitet. Ludwigs Vater, Max Joseph von Pfalz-Birkenfeld, beerbte erst seinen älteren Bruder, dann dank der wittelsbachischen Hausverträge 1799 auch den Kurfürsten Karl Theodor von Pfalz-Bayern, der zwar viele uneheliche Kinder, aber keine ehelichen hatte, und zog 1799 mit der Familie in München ein. Er hatte sich nach dem Tod seiner ersten Frau bald mit Caroline von Baden verheiratet, die zu ihren Stiefkindern Ludwig, Auguste, Charlotte und Karl kein besonders gutes und inniges Verhältnis entwickelte. Sie brachte selbst 6 Töchter auf die Welt. Ludwigs Verhältnis zum Vater blieb lebenslang gespannt, was man zum Beispiel auch dem Traumtagebuch entnehmen kann, in dem vor allem auch diese Vaterträume eine zentrale Rolle spielen. Und es ist davon auszugehen, dass er bei diesen Träumen, bei diesem Traumtagebuch, das er ein Jahr lang führte, eben auch gesehen hatte, dass er mit dem Vater noch so über Kreuz lag. Das war 1839 und da hat er eben ein Jahr lang alle Träume aufgeführt, wo er am Anfang wirklich sichtbar war, wie er dem Vater wie der Vater ihn noch dominierte und wie er am Ende einen Traum hatte, wo er sich von diesem Vater lösen konnte. Aus München musste die Familie auch fliehen, zunächst vor den napoleonischen Truppen, dann vor den Österreichern, die Bayern besetzten. 1806 wurde Bayern Königreich. Ludwig lebte fast 8 Monate als Gast Napoleons in Paris, entdeckte den Louvre, den er unzählige Male besuchte, das damalige Musée Napoléon und die Pariser Theater, besuchte eine Schwimmschule in der Seine, wo selbst eine Dame mitschwamm, wo er sagte, von der sah man weniger, als man bei Gesellschaften sah, aber das wurde dann aus Sittlichkeitsgründen untersagt. Er war ein aufmerksamer Gast in Napoleons Staatsrat und beobachtete dessen unbauliche Umgestaltung der Hauptstadt. In den folgenden Jahren des bayerischen Bündnisses mit Frankreich begleitete er einige Feldzüge der napoleonischen Armee und führte auch selbst ein Kommando. Hier sehen Sie die Schlacht bei Abensberg, wo Ludwig da hinten auf dem braunen Pferd sitzend Napoleons Rede übersetzte und er, obwohl er Napoleon hasste, dann eben sagte, er rief nachher, weil der Napoleon so überzeugend war, ganz begeistert wie alle, vive l'Empereur. Seit den Erfahrungen seiner frühen Jugend war er jedoch ein glühender Verfechter deutscher Einheit, Deutscher, wie er das nannte, und Gegner französischer Hegemonie in Europa. Bei Bayerns Bündniswechsel zu Napoleons Gegnern 1813, dem Sieg der Alliierten, dem Wiener Kongress von 1814-15 und der Neukonstituierung einer europäischen Friedensordnung, war er bereits ein erwachsener Mann. Gegen Ende seines Lebens bezeichnete er sich als Überbleibsel napoleonischer Zeit, einer Zeit der dramatischen Umwälzungen und Umbrüche alles Bestehenden mit einer erschrecklichen Bilanz an Toten, die bei Ludwig zu einer tiefen Abneigung gegen Krieg geführt hatte. Lebenslang blieb seine Sorge vor erneuten Übergriffen Frankreichs auf deutsches Territorium bestehen und beharrlich versuchte er, doch noch seine alte Heimat wieder zu gewinnen, die rechtsrheinische wittelsbachische Kurpfalz, die im Wiener Kongress an Baden gegangen wäre. Sein Motto, gerecht und beharrlich, dieses beharrlich, das definiert er selber, galt dieser Wiedergewinnung der Kurpfalz. Politisch handeln konnte Ludwig erst seit 1825. Doch auf dem Weg zur Verfassung von 1818 spielte er eine nicht unbedeutende Rolle. Er war damals zweifellos die verfassungsfreundlichste Person der bayerischen Regierungsspitze. Bis 1817 hatte König Max I. Joseph dem bayerischen Staatsreformer und Erbauer des neuen Bayern, Maximilian von Montgelas, weitgehend freie Hand gelassen. Montgelas verkörperte für Ludwig das französische Regime, die von oben umgesetzte Revolution. Max I. Joseph entließ Montgelas 1817 und Historiker werfen Ludwig vor, den Minister mit falschen Behauptungen gestürzt zu haben. Doch dies lässt sich so nicht halten. Ich bin dem sehr intensiv nachgegangen. Montgelas führende Beamte teilten Ludwigs Kritik. Seine Reformen waren stecken geblieben und er ging sehr locker mit den bayerischen Finanzen um. Das beunruhigte den Kronprinzen, der fürchtete, dass doch noch ein finanzieller Zusammenbruch Bayerns bevorstünde, der ja während der napoleonischen Kriege praktisch jeden Tag hätte eintreten können. Ludwig steckte viel Zeit und Kraft in seine Kunstsammlungen als Kronprinz bereit und die ersten großen Bauten. Er lernte Italienisch, Spanisch, Latein und Griechisch, las ungemein viel und übersetzte zur Übung täglich Herodot aus dem Griechischen. 2000 Seiten waren übersetzt, als er dann als König antrat. Gleichzeitig arbeitete er sich systematisch in die Staatsverwaltung ein, beschaffte sich alle verfügbaren Unterlagen und Gutachten zu aktuellen Fragen des bayerischen Staates, verfasste Denkschriften und Verbesserungsvorschläge. Besonders intensiv befasste er sich mit Fragen des Staatshaushalts. Wenn Sie sich überlegen, wie der arme Ludwig II., der als 18-Jähriger völlig unvorbereitet auf den Thron kam, was der alles nicht hatte, das hat dann auch damals sein Großvater sehr nachdrücklich bedauert, weil er eben alle nicht die Möglichkeit hatte, sich jemals vorzubereiten auf diese doch sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Im Land galt Ludwig eher als ein Schöngeist. Etwas spöttisch bemerkte er in seinen Memoiren, in Bayern habe lange die Meinung vorgeherrscht, dass ich nur mit Latein und Griechisch und mit der Kunst mich beschäftigte. Ein großer Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte. Ludwig kommentierte diese Lebensphase im Rückblick: Das Ende der alten Zeit und den Beginn der neuen sah ich, erlebte den Schluss des seit Jahrhunderten Bestandenen und die Umgestaltung von fast allem, möchte man sagen. Als Kind, die Geschichte lernend, wähnte ich, jetzt ist mit den Veränderungen vorbei, jetzt nun ist alles nied- und nagelfest. Aber wie sehr irrte ich, sollte in einem Menschenalter erleben, wozu es früher eines Jahrtausends bedurfte. Und wenn Sie sich diese sogenannte Sattelzeit anschauen, dann sehen Sie, was diese Zeit wirklich alles in der europäischen Landkarte verändert hat. Als König erlebte Ludwig dann eine lange Friedensepoche, die ihm viel Gestaltungsspielraum für seine Projekte ließ. Bayern war ein großer Mittelstaat, jedoch kein bedeutender Mitspieler im europäischen Konzert, das von Österreich und Preußen, England, Russland und doch wieder Frankreich bestimmt wurde. Nur mit seinem Einsatz für den griechischen Freiheitskampf gegen die osmanische Herrschaft und in der Folge mit der Wahl seines Sohnes Otto zum König von Griechenland war Ludwig außenpolitisch auf der europäischen Bühne präsent. Sein wichtigstes Wirkungsfeld lag jedoch in der Innenpolitik. Als regierender König arbeitete er mit hoher Disziplin und größtem Fleiß, mit Akribie und Sorgfalt, mit finanzpolitischem Geschick und Sparsamkeit für einen ausgeglichenen Staatshaushalt und eine Neuordnung der Verhältnisse in der Friedenszeit. Er war sozusagen sein eigener Rechnungshof, weil er immer kontrollierte, ob die Ausgaben auch tatsächlich ordentlich stattgefunden haben, ob alles auch so war und Sparsamkeit geherrscht hatte. Die Beamten fürchteten ihn. Und in Verwirklichung seiner groß angelegten Pläne machte er Politik mit Kunst und Kultur und Geschichte. Bauen, sammeln und ausstellen waren seine Leidenschaft. Und er wurde zu einem großen Mäzen und Förderer von Kunst und Architektur. Er gestaltete München um, baute aber auch deutsche Nationaldenkmäler wie die Walhalla bei Regensburg und die Befreiungshalle bei Kelheim. Und seit 1832 und vor allem seit 1837 verschärfte sich dann sein politischer Kurs. Und von seiner anfänglichen Liberalität, die überall gefeiert worden war, war nun nichts mehr zu spüren. Damit zog er die beißende Kritik derer auf sich, die in ihm einen Vorreiter der liberalen Weiterentwicklung von Verfassung und Staat gesehen hatten. Diese Polarisierung bei der Bewertung der Person des Königs setzt sich bis heute fort. Ludwig trat in der Revolution von 1848 zurück, weil er fürchtete, nun nicht mehr auf seine Art regieren zu können. Zur Vorgeschichte dieses Rücktritts gehört die Affäre mit Lola Montes, die ihn als spanische Tänzerin bezaubert hatte und wohl auch wieder wegen der Skandalisierungen der katholischen Partei aus Bayern vertrieben wurde. Nach seinem Rücktritt lebte Ludwig noch 20 Jahre. Er wirkte weiterhin als Kunstkönig und konnte seine bedeutendsten Bauprojekte vollenden. Er blieb überdies eine wichtige politische Ansprechperson. Katholische Erziehung und tiefe Gläubigkeit bestimmten lebenslang Ludwigs Wertesystem, seine Moralvorstellungen, sein Menschenbild. Eine große Rolle für diese Prägungen spielte der Priester Josef Sambuga. Ludwigs Hofmeister Kirschbaum gelang es nicht, seinen Zögling für sich zu gewinnen. Es war ein zäher Kampf von 12 Jahren bis zur Ablösung des Mannes, der jeden Schritt des jungen Prinzen kontrollierte. Sambuga hingegen, der Religionslehrer, nahm Ludwig ernst, forderte ihn und förderte ihn. Er war Vermittler und Vertrauter. Bei ihm konnte sich der Junge auch einmal ausweinen. Er war jedoch, wie Kirschbaum, armusisch und höchst konservativ. Er propagierte das Gottesgnadentum der Fürsten, einen fürstlichen Sinn mit lebhaftem Standesgefühl, geistige Größe und Religiosität, Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit. Selbstständigkeit gegenüber anderen, die der Fürst zwar anhören solle, die Entscheidung habe er aber allein zu treffen. Er dürfe nicht zum Sklaven seiner Räte werden. Sambugas Ideal war der christlich-patriarchalische Absolutismus. Von Sambugas Lehren und ihrer Wirkung auf sein weiteres Leben berichtete Ludwig in seinen Erinnerungen nichts. Das ist natürlich kein hinreichender Grund, seinen Einfluss auf Ludwig zu bezweifeln. Sicher empfand Ludwig große Sympathie für Sambuga und es war Sambuga, der ihn zur Religion als Mitte der Persönlichkeit und als Zentrum eines christlichen Staates hinführte. Dies ist viel und war für Ludwigs späteres Wirken von großer Bedeutung. Doch es zeigt sich auch deutlich Sambugas Begrenztheit. Er hatte keinen Zugang zur Fantasie oder zur Begeisterungsfähigkeit seines Schülers, versuchte kindliche Spontanität als unpassend zu zügeln, war prüde und verklemmt. Sambugas Abneigung gegen Schauspiel und Oper hielten den Prinzen jedoch nicht davon ab, sich dafür zu begeistern, schon als Kind, in Mannheim vor allem. Ebenso wenig wirksam war Sambugas Überzeugung, ein Fürst dürfe nicht aus Staatseinnahmen Bauten errichten, die nur der Kunst dienten. Die bildende Kunst sollte nach Sambugas Meinung nur der moralischen und sittlichen Erziehung dienen. Diese Maximen hatten, wie wir wissen, keinen nachhaltigen Einfluss auf seinen Schüler. Doch Ludwig lernte von Sambuga die Gewissenserforschung und das Gebet. Auch der regelmäßige Besuch der Messe war ihm ein großes Anliegen. Vor allem in der Kronprinzenzeit, als dieser aktive Mann in den besten Jahren zur politischen Umtätigkeit verbannt war, erhielt das Gebet für ihn große Bedeutung. 1816 steht im Tagebuch, meist am Tagesbeginn, Bibel gelesen, Morgengebet oder in die schmerzhafte Kapelle gegangen, verrichtete in derselben mein Gebet. Wie froh, dass ich beten konnte. Milde Luft, klarer Himmel. Licht ist für religiöses Gefühl, vereinigt sich. Es schließt das Herz eher auf. Vor der österlichen Beichte ging es an die ernsthafte Gewissenserforschung. Um 5 Uhr mich zu wecken, hatte ich gesagt. Auf meinem Betschemel kniend Vater Unser und gegrüßet seist du Maria verrichtet. Gewissenserforschung angestellt, um nicht zu vergessen, gleich schriftlich vermerkt. Um 7 Uhr begab ich mich zu Suttner in Herzog Max, berichtete und beichtete. Wie man in jedem Gegenstand gesündigt, gehöret dazu. Wie wird dies oft nicht beachtet, die Handlungen als privat, nicht als Herrscher darunter ziehend, die viel ergreifender. Nach der Beichte bei Sambugas Bild, das an der Wand hing, sprach ich von ihm, der Suttners guter Bekannter war. Tränen kamen mir in die Augen. Getrost solle ich das heilige Abendmahl empfangen und guten Muts gab ich mich auf den Weg nach der Hofkapelle. Aber in meinem Gebetbuche lesend kam mir die Meinung, ich würde es unwürdig einnehmen, die behielt ich. Ging zu Suttner, um getröstet zu werden, der mich bat, beruhigt zu sein. Unter vielen wären wenige zum heiligen Abendmahl so würdig wie ich gegangen. Zitat Ende. Nebenbei korrigieren solche Einträge auch die Behauptung Max Spindlers, der als Herausgeber der Signate des Königs schrieb, Ludwig sei immer mitten im Strom in den Wellen und in den Wellen gestanden und habe dabei keine Zeit für Reflexionen gehabt. Und er sagte, die Signate zeigten den handelnden und regierenden König, ich füge hinzu, die Tagebücher und Gedichte, die reflektierende und fühlende Person. Als Kind seiner Zeit hatte Ludwig einen romantisch geschärften Blick auf die Natur. Auch im Religiösen erlebte er vielfach das Gefühl, ergriffen zu sein. Es ergreift mich, das ist immer seine Formel, wenn es um die Kunst geht, wenn es um Ereignisse, Personen geht, Frauen geht, deren Begegnung ihn ergriff. Auch die Begegnung mit Canovas Hebe oder Hebe in Venedig mit der Mundschenkin der Götter, die ihn für die Kunst gewann, hieß es ergriff mich. Also auch im Religiösen dieses Gefühl, ergriffen zu sein. In einer Schilderung aus Salzburg 1816 verbindet sich das Religiöse mit dem Romantischen. Als ich angekleidet an das Fenster getreten, sah ich vor dem Kloster auf dem Kapuzinerberge das Kreuz von der Morgenröte umgeben. Ein hoher Augenblick. Ich kniete zu beten. Wie romantisch schön ist der Anblick aus diesem Fenster des Eckzimmers meines lichten Arbeitsgemandes. Anblick jenes Kreuzes, wie erweckest du in mir religiöses Gefühl? In Rom besuchte er Gottesdienste im Petersdom, wohnte auf dem Marmorboden kniend, dem Ende einer und der folgenden Messe ganz bei. Gott will es, dass ich nicht sündige, darf also nicht die Frage sein. Ergreifend empfand ich seliges Gefühl und seliges Gefühl. Er erlebte auch Ostern in der Peterskirche. Des Papstes Segen ergriff mich mächtig mit schönem Gefühl. Die Religiosität und religiöses Erleben waren bei Ludwig also tief verankert. Dies war auch der Ausgangspunkt für etliche Aktionen des Königs, die als eminent politisch begriffen wurden. Für ihn bildete sein Glaube zunächst keinen Gegensatz zu seiner von der Romantik bestimmten hohen Emotionalität, seiner Liebe zur Antike oder seinen Freiheitsidealen. Seine liberalen Ideen standen jedoch von Beginn an neben seinem Wunsch, die Kirche für die Verluste der Säkularisation zu entschädigen. Er wollte beides, Pressefreiheit einführen und Klöster wieder begründen, Fortschritt und Tradition versöhnen. Ludwigs späterer Innenminister und Dichterfreund Eduard von Schenk bezeichnete es als des Königs Linie, dass Religion und Freiheit, Glauben und Wissen Hand in Hand gehen könnten, versöhnt durch das monarchische Prinzip. Doch seinen Zeitgenossen erschien dies als nicht lösbarer Widerspruch. Vor allem die Neu- bzw. Wiedergründungen der 1803 säkularisierten Klöster waren vielen liberalen Zeitgenossen ein Dorn im Auge. Ludwig sah dies jedoch als Wiedergutmachung für die vielfach barbarischen Eingriffe der Säkularisation und erkannte die Verluste, die daraus auch für Bayern entstanden waren, im religiösen, aber auch im kulturellen Bereich, bei der Fürsorge für Bedürftige, im Schulwesen. Er wollte vor allem die tätigen Orden wieder in Bayern etablieren, die Benediktiner an erster Stelle. Bereits im Februar 1826 ging er mit Schenk die möglichen Klöster durch. Benedikt Beuern wird wieder Abtei, Eberbach, Waldsassen sind dazu bestimmt, Otto Beuren eine zu bleiben, neu begründet zu werden. Vielleicht, dass ich Scheiern stifte, vielleicht wird Weltenburg zu einer wieder, an Weltenburg dachte Schenk. Ludwig war ungeduldig, die Abteien wieder zu besiedeln und schrieb an Schenk, wann wird endlich Metten von den Benediktinern bezogen? Dass solche doch recht bald geschehe, dies liegt mir sehr nahe und schon jetzt so den Monat mit Sicherheit zu wissen. Er wollte den Klöstern auch wieder Schulen übertragen. Etliche Vertreter der Bürokratie waren davon gar nicht begeistert. Sie gehörten sozusagen noch zur Riege der Montgelaschen Beamten der alten Zeit, des aufgeklärten Absolutismus, die eigentlich eben vollends mit der Säkularisation übereingestimmt hatten. Doch Ludwig ging es um eine Verbesserung der Schulverhältnisse im katholischen Sinne und um Krankenpflege. So etablierte er 1832 sehr früh den Krankenpflegeorden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul, die sich bereits 1836 in der ersten großen Cholera-Epidemie in München große Verdienste erworben hatte. Doch Ludwig protegierte auch Bettelorden, was besonders auf Widerstand stieß. Es war zunächst gar nicht einfach, für alle diese Klöster wieder Insassen zu finden und man musste sie regelrecht aus dem Ausland anwerben. Dennoch wurden in Bayern zwischen 1826 und 1848, also in Ludwigs Regierungszeit, insgesamt 132 Klöster neu etabliert oder wiederbelebt. Nach Ludwigs Rücktritt entstand noch St. Bonifaz in München und Kloster Schäftlarn. Damit schuf Ludwig eine wichtige Grundlage für die Entstehung des politischen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, die sich auch um diese Klöster herum sammelten. Neben den Klöstern protegierte er auch Wallfahrten, Bittgänge, Passionsspiele und andere katholisch geprägte Volkskultur, die er als Teil der Identität der einfachen Volksklassen ansah. Auch schon in Tirol, wo er ja teilweise als Generalgouverneur gedient hatte, war ihm das ein Dorn im Auge, dass die aufgeklärten Beamten aus Bayern das alles unterbanden, weil er sagt, das gehört doch zu deren Identität, zu deren Kultur. Er war in dieser Beziehung wirklich auch modern mit seinem Blick auf das, was Identität ausmacht. Seine großen Kirchenneubauten, die zumindest hier erwähnt werden sollen, beeindruckten selbst Metternich, der im Juli 1836 nach München kam. Er schrieb, was man da in München sieht, übersteigt selbst die ausschweifendste Einbildungskraft. Man begreift nicht, wie ein Mann kalten Blutes die Idee fassen kann, all das zugleich zu unternehmen, was der König bauen und tun lässt. Man baut in diesem Augenblick das Palais, die Bibliothek, also die Uni-Bibliothek, die Staatsbibliothek, die Universität, ich weiß nicht wie viele andere Gebäude und vier ungeheure Kirchen. Dabei sind das nicht etwa kleine Unternehmungen, alles ist gewaltig groß. Für diese Kirchenbauten förderte Ludwig auch neue kunsthandwerkliche Techniken. So unterstützte er 1826 die Gründung der Königlichen Glasmalereianstalt, die als Mutterinstitut der Glasmalerei des 19. Jahrhunderts gilt. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war die Techniken der Glasmalerei weitgehend in Vergessenheit geraten, die Brennöfen abgebaut. Nun mussten viele Techniken gewissermaßen neu erfunden werden. Auch die Bayernfenster für den Kölner Dom wurden in München produziert, natürlich auch die im Regensburger Dom. Doch 1838 schrieb Ludwig in sein Tagebuch, schon vor geraumer Zeit wollte ich in dieses Tagebuch aufzeichnen, dass ich Kirchen baue, Klöster stifte, dies aber nichts nützt, wenn nicht Gottes Gebote ich erfülle. Diese Überzeugung festigte sich bei Ludwig zunehmend 1836-37. Daher bedeutete der Stabswechsel im Innenministerium von Ludwig von Oettingen-Wallerstein zu Karl von Abel im Jahr 1837 einen Einschnitt. Der Standesherr, Kunstkenner, Kenner und Grand Seigneur Oettingen-Wallerstein entstammte dem europäischen Hochadel. Er war im Milieu und Wertesystem dieser Welt sozialisiert. Seine Auffassungen von Staat und Gesellschaft hatten sich zunehmend liberalisiert und er sah in einem kommunikativen Austausch mit den neuen Kräften der Gesellschaft den Weg der Monarchie in die Zukunft. Der 1788 geborene Karl August Abel dagegen, ab 1830 Karl Ritter von Abel, entstammte einer protestantischen Advokatenfamilie in Wetzlar, studierte Jura und durchlief eine klassische bayerische Beamtenlaufbahn. Er war als Karrierebeamter der bayerischen Bürokratie grundlegend anders sozialisiert als Oettingen-Wallerstein und als Vertreter der Beamtenschaft, wie viele seiner Kollegen, ursprünglich antifeudal und auch antiklerikal eingestellt. Maßgeblich für seine Karriere war sein scharfer juristischer Verstand. Einen entscheidenden Karriereschub erfuhr er seit 1836 durch seine Konversion zum Katholizismus. Nun wurde aus dem liberalen Protestanten ein konservativer Katholik. Diesen Wandel betrachteten viele Kollegen mit Misstrauen. Sie sahen seine Konversion als Folge grenzenlosen Ehrgeizes. Der preußische Gesandte Bernsdorf, sicherlich nicht ganz objektiv, bezeichnete Abel als durchtriebenen Heuchler. Selbst Bischof Melchior Diepenbrock, weniger verdächtig als der preußische Gesandte, schrieb, ihm sei Abels Wesen ein widerwärtiges, unheimliches. Und der Oppositionsführer Herbert von Rotenhahn nannte Abel einen herzlosen, falschen, unwahren, heftigen, reizbaren Mann. Jedenfalls wurde die neue Haltung nun konsequent zur Richtlinie von Abels Politik, durch die er sich dem König empfahl. Und Abel umgab sich fortan demonstrativ mit Männern der katholischen Restauration. Die Ernennung von Abel, und das ist sehr spannend, war nicht zuletzt auf Intrigen von Staatskanzler Metternich zurückzuführen, der im Geheimen jahrelang mit Feldmarschall Wrede korrespondierte, der zu den vertrauten Beratern von Ludwig gehörte. Und Wrede verstand es immer wieder geschickt, dem misstrauischen Ludwig Metternichs konservative Position nahezubringen und den liberalen Oettingen-Wallerstein zu diskreditieren und letztlich Abel als den gegebenen Retter aus dem Hut zu zaubern. Dieser Abel begleitete den König dann durch die kommenden 10 Jahre und durch die Landtage von 1840, 1843 und 1846. Die Rolle Abels für die Rekatholisierung Bayerns ist nicht hoch genug einzuschätzen. Er trieb Ludwig immer weiter in die ultramontane Richtung und gewann auch großen Einfluss auf Ludwigs Bischofsernennungen, bis ihn Melchior Diepenbrock, Bischof in Augsburg, auf diesem Feld verdrängte. Einen wichtigen Einschnitt in der vorbehaltlosen Förderung der katholischen Sache bedeutete für Ludwig jedoch die Beisetzung der evangelischen Königin Witwe Caroline, also seiner Stiefmutter, 1841 in München. Ludwig hatte zwar zu seiner Stiefmutter kein besonderes enges Verhältnis, doch die Art, wie die katholische Klerus mit Abels Einverständnis der ehemaligen Königin letzten Ehren verweigerte, empörte ihn. Er sah es als Verletzung des Respekts vor dem Königshaus an. Besonders peinlich war dies, da der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Und seine Frau, Ludwigs Halbschwester Elisabeth, zu dem Zeitpunkt in München anwesend waren, stand doch die Verlobung des Kronprinzen mit der preußischen Prinzessin Marie bevor. Die Geistlichkeit, die katholische Geistlichkeit, erschien bei der Beisetzung von Caroline nicht im Chorrock, sondern in Zivil. Der Sarg wurde ohne jede Feierlichkeit vor den Toren der Theatinerkirche den katholischen Geistlichen übergeben, die ihn ohne Gebete und oder Orgelspiel durch die dunkle Kirche in die Duftgruft brachten. Ein Prediger der Hofkirche stellte der Verstorbenen sogar das Strafgericht Gottes in Aussicht. Ludwig sagte dem österreichischen Gesandten, ich werde die Würde und die Prärogative der Krone zu verteidigen wissen. Abel hatte den Eklat nicht verhindert. Am 5. Dezember 1841 hielt Ludwig ihm eine Standpauke und versicherte ihm in kirchlichen Fragen kein Vertrauen mehr in ihn zu setzen. Doch es war Ludwig, der dies alles duldete und beförderte. Abel lieferte nur die Vorlagen. Es ist daher zu fragen, warum sich Ludwig auf diesen neuen Kurs einließ. Dafür ist ein Blick auf den Wandel der inneren Positionierungen sowie auf mögliche Einflüsse seiner Umgebung nötig. Religion und Sittlichkeit galten Ludwig als Grundlage seines christlichen Staates und das monarchische Prinzip lebte insgesamt von der Synthese aus Thron und Altar. Ludwig fürchtete jedoch Bigotterie und er sagte immer wieder, die Bayern sollten nicht zu Kopfhängern werden und bei aller Sittlichkeit, also man soll trotzdem mutig vorangehen. Und er fürchtete auch die Einmischung der Kirche und des Klerus in die Staatsgeschäfte. Gemäß dem Religionsedikt sah er sich als Haupt der katholischen Kirche Bayerns mit weitreichenden Rechten bei der Bischofseinsetzung. Die ultramontane Partei, also die auf den Papst ausgerichtete Partei, der Adel nahestand, war hingegen sehr auf den Papst und Rom bezogen, was nicht zu Ludwigs landeskirchlichen Vorstellungen passte. Doch war er um ein gutes Verhältnis zu dem jeweiligen Papst bemüht, den er als Haupt der Christenheit verehrte. Für Ludwig stand die katholische Kirche im Mittelpunkt seiner Welt. Die Protestanten duldete er, wie er es in der Verfassung beschworen hatte. Immerhin war er seine Frau Protestantin, seine Mutter war Protestantin gewesen, auch seine Kinderfrau war Protestantin. Also er hatte eigentlich guten Grund, auch eine Beziehung zur protestantischen Welt zu haben, aber das verschob sich immer mehr in dieser Zeit. Gegenüber den Orden waren seine Sympathien ungleich verteilt. Von Jugend an fürchtete er die Jesuiten. Abel schloss sich jedoch einer Gruppe an, die 1839 für die Wiederzulassung der Jesuiten agitierte, was Ludwig aber konstant ablehnte. Die Benediktiner hingegen liebte er, wie er bei einem Besuch in Kremsmünd niederschrieb. Zitat: Heiterer Sinn bei den Benediktiner, sie sehen einem ins Gesicht, die Jesuiten gegen den Boden, sind ernst. Nicht als für alle gelten soll dieses gesagt sein. Es fehlte in den religiösen Belangen nicht an Konfliktfeldern. Insgesamt hatte Ludwig stets die Wahrung seiner Kronrechte im Blick. Die Geistlichen sahen sich immer wieder in Ludwigs Staatskirchensystem eingebunden. Sie mussten bei ihm den Eid ablegen, Rechenschaft ablegen, um Urlaub nachsuchen, alle diese Dinge, wo er immer wieder klar machte, ich bin der König und ich stehe über den Beziehungen zu Rom. Nach der Berufung Abels 1837 verbesserte sich das Verhältnis zu Rom deutlich. Ludwig setzte sich von Abel unterstützt und animiert für viele kirchliche Interessen ein, so auch über den Ludwig-Missionsverein für Missionen in Nordamerika, also heute Missio. Das Spektrum von Ludwigs Stiftungen für religiöse Zwecke ist enorm. Er gab für persönliche Caritas, also nicht nur für religiöse, sondern auch für Stiftungen, für wohltätige Zwecke, für Einzelstiftungen, große Summen aus. Da es sich um viele kleine Unterstützungen in Notfällen handelte, bedeutete das auch einen großen Arbeitsaufwand und zeigt, dass dieser Kunstkönig keineswegs die Sorgen und Nöte der einfachen Leute aus dem Blick verloren hatte. Für die Behandlung gemischt konfessioneller Ehen erreichte Ludwig 1834 in Bayern eine Lösung. Immerhin war er mit einer Protestantin verheiratet und die Diffamierung von Kindern aus gemischt konfessionellen Ehen als Bastarde, wofür auch die Presse animiert von einigen der bayerischen Propagandisten eintrat, traf auch ihn selbst. In den Kölner Wirren erwarb sich Ludwig große Verdienste als Vermittler. Das waren die Aktionen, wo im protestantischen Preußen 37 zum Eklat kam, als der Erzbischof von Köln erklärte, er akzeptiere die Staatsgewalt nur in weltlichen, aber nicht als Instanz in den kirchlichen Fragen. Erzbischof Clemens August Drosse zu Fischering griff auch in die universitäre Lehre ein und positionierte sich gegen die preußischen Verordnungen zur Kindererziehung in gemischt konfessionellen Ehen. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. Ließ den Erzbischof daher im November 37 in seinem Bistum verhaften und ins Gefängnis bringen. Dies löste große Unruhe im katholischen Deutschland aus. Der Abel gewann Ludwig für die kirchenoffizielle Position und ergab für die Berichterstattung die Pressezensur frei, die ja inzwischen seit den 1831er Jahren eingeschränkt war und nun entfacht in München darauf vor allem Josef Görres im Januar 38 mit seiner Streitschrift Athanasius eine polemische Diskussion und auch andere Publikationsorgane fuhren einen scharf antipreußischen Kurs. Preußen beschwerte sich beim Bundestag über Bayern. Erst als in Preußen dann 1840 Ludwigs Schwager Friedrich Wilhelm IV. Auf den Thron kam, konnte hier Einvernehmen erreicht werden. Vor allem der sogenannte Kniebeugeerlass von 1838 führte zu großer Aufregung. Vor 1837 und damit vor der Installierung Abels als Innenminister hatte es keine derartigen Konflikte gegeben. Nun signierte Ludwig Anfang Juli 1838, bei den katholischen Militärgottesdiensten sollten Soldaten vor dem Allerheiligsten niederknien. Das war ja eigentlich noch kein Problem, weil in katholischen Gottesdiensten natürlich auch nur katholische Militärangehörige waren. Doch am 14. August, also einen Monat später, wurde das dann so weitergegeben, das gelte nicht nur für Gottesdienste, sondern auch bei der Fronleichnamsprozession und auf der Wache. Und damit betraf es jetzt auch protestantische Militärangehörige. Für die das eine Provokation war, galt doch für Protestanten das Niederknien vor der Monstranz als gottlose Anbetung. Die Linienoffiziere blieben hier weitgehend indifferent, doch die protestantischen Landwehroffiziere in Regensburg und Augsburg protestierten und ersuchten darum, davon entbunden zu werden. Der König lehnte dies ab. Diese Kniebeugefrage empörte die nächsten Jahre weiterhin die evangelische Öffentlichkeit. Erst 1845 wurde der Erlass aufgehoben. Es lässt sich an diesem Beispiel zeigen, wie Abel dem König nicht abriet, sondern ihn bestärkte, wie er als Oberzensor dafür sorgte, dass Kritik an dem Erlass in der Presse nicht erwähnt und auch nicht in evangelischen Generalsynoden beraten werden durfte. Die Diskussion um den Erlass schadete Ludwigs Ansehen im protestantischen Deutschland sehr. Was an dem katholisch-ultramentanen Kurs Ludwigs eigenen Ideen entsprach und zu was ihm Abel riet, ist nicht genau auszumachen. Abel verstand es offenbar, Ludwig argumentativ auf bestimmte Themen einzustimmen und dessen Entscheidungen dann, siehe Kniebeugeerlass, so konsequent durchzuführen, dass er damit große Irritationen auslöste. Abels Bedeutung als Meisterjurist wird vor allem von Heinz Gollwitzer gelobt, der die Ludwig-Biografie von 1986 geschrieben hat, aber eben auch ein Buch über Karl von Abel und der auch für diesen Begriff die Ära Abel prägte. Ludwig ärgerte sich nach seiner Thronentsagung immer wieder darüber, wenn jemand von der Regierungszeit Abels sprach. Abel habe nie regiert. Gollwitzers Kritik an Ludwigs Weg, selbst zu regieren, sein eigener Ministerpräsident zu sein, geht davon aus, ein Mann wie Abel wäre wohl ein sehr viel besserer Regent gewesen und hätte diese Position auch unter einem schwächeren König erhalten. Dies erscheint mit Blick auf Abel überraschend. Bedenkt man, wie sehr Abels Positionierungen den König in den 1840er Jahren schwerster Kritik aussetzten. Dazu gehörte auch das Verbot des evangelischen Gustav-Adolf-Vereins zur Förderung evangelischer Gemeindearbeit im Februar 1844, zu dem Abel Ludwig nachdrücklich riet. Ludwig behauptete nach Informationen Abels, der Verein arbeite gegen Deutschlands Einigkeit. Ludwig Schwager, der preußische König, schrieb im 1844, du hast keinen Begriff davon, wie in diesen Zonen deine Gesinnungen gegen die Evangelischen verdächtigt werden, in welch furchtbaren Verruf Herrn Abels Verwaltungsgrundsätze hier stehen. Das ungescheute Walten der demagogisch-katholischen Presse, das Terraingewinnen der Ultramontanen, das heißt der undeutschen katholischen Partei, trübte seitdem das schöne Bild. Du weißt nur zu gut, welchen Staub die Kniebeugung und das Verbot des Gustav-Adolf-Vereins aufgerührt haben. Jetzt ist die Aufregung der Evangelischen in und außer Bayerns erschrecklich und tief betrübend. Es regierte in Bayern der König. Dadurch stand auch er in der Kritik. Doch sein Berater Abel befeuerte als Anführer der Ultramontanen die königlichen Aktionen. Ludwig begab sich damit auf einen gefährlichen Weg der konfessionellen Spaltung seines Landes. Eben diese Gegensätze hatte das Reformwerk von Montgelas zu überbrücken versucht. Es ging um erneute konfessionelle Trennung in den Schulen und sogar in den Haftanstalten. Ludwig stellte sich gegen protestantische Gemeindegründungen in katholischen Gebieten wie Niederbayern. In einem wusste sich der König seit dem Umschwung seiner Politik 1837 mit dem Klerus einig. Es ging um die Abwehr liberaler Zeitströmungen. Bayern galt immer mehr als Hort des Katholizismus, Ludwig als dessen Garant. Noch im Juni 1846 schrieb Abel dem König, auch wird wohl einer katholischen Regierung, selbst auf dem politischen Standpunkt, nicht verargt werden können, wenn sie in dem katholischen Elemente die einzige Bürgschaft für den Sieg des erhaltenden Prinzips und den einzigen Damm gegen zerstörerische Wogen des Radikalismus und der liberalen Ideen der Jetztzeit erblickt. Die Rettung aus dem Unheil der Gegenwart könne nur durch die katholische Kirche erfolgen, so Abel. Man kann Abel, so ist dies zu resümieren, auch ebenso als bösen Geist dieser Jahre bezeichnen. Als Abel 1847 von Ludwig entlassen wurde, jubelten Ludwigs Kinder, endlich sei Abel, Kains Bruder, wie sie sagten, gestürzt. Wenn Gollwitzer Ludwig in der Lola-Montes-Zeit auf fatalem Kurs sieht, so lässt sich dies mit ebensolcher Berechtigung für diese Jahre unter Innenminister Abel behaupten. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob Ludwigs zunächst ganz unpolitische Liaison zu der angeblichen spanischen Tänzerin Lola Montes ohne katholische Skandalisierung überhaupt zu einer Staatsaffäre geworden wäre. Bisher wird diese Geschichte meist so erzählt. Der König habe mit der verrufenen Lola Montes eine Affäre begonnen, ihr die bayerische Staatsbürgerschaft und einen Grafentitel versprochen. Dem widersetzten sich die tapferen katholischen Minister, die daraufhin entlassen worden seien. Und letztlich sei ja Ludwig Rücktritt ein Jahr später nur die konsequente Folge dieser Verirrung gewesen. Lola Montes, eine gebürtige Irin, war am 5. Oktober 1846 nach München gekommen und trat nach einer Audienz beim König erst einmal im Hoftheater auf. Die exotische Schönheit blieb 16 Monate in München und wurde immer mehr zur Projektionsfläche für Fremdenhass, Frauenfeindlichkeit und Sozialneid. Die Bevorzugung der Tänzerin, die als Freigeist und Abgesandte der Freimaurer galt, wurde von der katholischen Seite als Bedrohung des religiösen Friedens und der Machtstellung der Kirche gesehen. Ludwig schätzte die Entschlossenheit der katholischen Seite zum Machterhalt falsch ein. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Innenminister Abel im Verbund mit dem Regierungspräsidenten sowie wie dem Münchner Polizeidirektor und in Absprache mit dem österreichischen Gesandten, übrigens auch einem Konvertiten, eine groß angelegte Intrige gegen diese neue Liebe spinnen, dass Pfarrer gegen sie predigen und katholische Adelige einen Boykott beschließen würden. Doch so entwickelte sich aus seiner Verliebtheit eine Staatsaffäre und als im Februar 1847 die Regierung stürzte, ein international wahrgenommener Skandal. Wobei man dazu hinzufügen muss, dass auch in England wurde das wunderbar kommentiert, als es hieß, dass der Bischof von Augsburg bittere Tränen vergieße über diese Verirrungen des Königs, kommentierten bissige Kommentare in der Morning Post, dass dann die englischen Bischöfe eigentlich Tag und Nacht nur weinen müssten vor dem Hintergrund der Verirrungen des englischen Königshauses, dass die Meere von Tränen überhaupt nicht mehr zu fassen sein würden. Weitere Faktoren heizten die Kritik an. Europa wurde in den Jahren 1846 und 1847 von der letzten großen vorindustriellen Hungerkrise heimgesucht. Klimatisch bedingte Missernten führten zu Verteuerungen, so wie sie auch 1817 gewesen war, als nach dem Ausbruch des großen indonesischen Vulkans Tambora das Jahr ohne Sommer stattfand und auch große Hungersnöte stattfanden. Im Frühjahr 1847 kam es in den meisten deutschen Ländern zu Protestaktionen. In Berlin wurden Bäckereien geplündert, in Stuttgart musste das Militär Unruhen beenden. Auch in Bayern gerieten Händler, Bäcker und Brauer in die Kritik. Vor diesem Hintergrund lösten Gerüchte um die Gelder, die Ludwig an die Spanierin ausgab, große Erbitterung aus. Es trafen also mehrere Faktoren zusammen, die dann auch als Katalysatoren im Vorfeld der Revolution von 1848 wirkten. Lange verstand Ludwig nicht, wieso seine Liebe zu Lola solche Wellen schlug. Er versicherte den Bischöfen, es handelte sich um eine platonische Beziehung, was ich jetzt auch definitiv aus dem Tagebuch gut nachweisen konnte, und er dachte gar nicht dran, Lola politischen Einfluss zu geben. Erst durch Abel und die katholische Partei wurde die Lola-Affäre öffentlich diskutiert und skandalisiert. Lola trug in den Folgemonaten dann kräftig dazu bei, den Skandal zu befeuern, der im Februar 1848 mit ihrer Vertreibung aus München endete. Es traf zutiefst Ludwigs Königssinn, wie er das nannte, dass er sie nicht schützen konnte. Er war verletzt und ging wie betäubt durch die nächsten Wochen. Anfang März sprang dann der Funke der erneuten Revolution aus Frankreich auf Bayern über und der König sah sich am 6. März gezwungen, den Märzforderungen zuzustimmen. Zwei Wochen später trat er aus eigener Entscheidung zurück. In seinen Abschiedsworten an das bayerische Volk heißt es: Auch vom Throne herabgestiegen schlägt glühend mein Herz für Bayern, für Deutschland. Dass sich 1847-48 das private Drama seiner Liebe zu Lola Montes mit ihrer Vertreibung aus München und das politische Drama der Märzrevolution so verdichteten, dass sich dieser große König dem Druck von außen und innen nicht mehr gewachsen sah und zurücktrat, war für ihn zunächst eine Erleichterung, der jedoch lebenslanges Bedauern folgte. Der Rücktritt wurde als Blaupause des Klischees vom König und der Tänzerin immer wieder aufgegriffen und verdunkelt Ludwigs Lebensleistung bis heute. Ludwig lebte nach seinem Rücktritt noch 20 Jahre als König ohne Regierungsaufgaben, ohne offizielle Macht und Herrscherkompetenzen. Der leidenschaftliche Alleinherrscher, der 2 Dutzend Jahre in Bayern alles bestimmt hatte, musste sich neu erfinden. Der Blick auf seinen Umgang mit dieser neuen Lebenssituation, die er zwar selbst herbeigeführt hatte, die ihm aber ungemein viel abverlangte, zeigt seine inneren Ressourcen. Seine persönliche Krise nach dem Rücktritt dauerte noch bis 1851. So lange brauchte er, um seine tiefe Liebe zu Lola Montez zu überwinden. Dann begann er, sich in seinem neuen Leben besser einzurichten. Er sagte, bei seinem Rücktritt sei er nicht bei Gott gewesen, aber inzwischen sei er wieder mit Gott versöhnt. Ludwig trafen in diesen Jahren viele Schicksalsschläge. Diese reichten von der erzwungenen privaten Rückzahlung seines an Griechenland gegebenen Darlehens über den Tod seiner Schwester Auguste 1851 und seiner Frau Therese an der Cholera 1854 bis zum Tod 4 seiner Kinder. Eine letzte große Liebe zu legalisieren gelang ihm nicht. Die über 50 Jahre jüngere Carlotta von Breitbach-Bürisheim lehnte seinen Heiratsantrag 1862 endgültig ab. Ludwig fand jedoch auch durch seinen Glauben immer wieder Wege, nicht zu verbittern, Unabänderliches zu akzeptieren und sich seelisch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Auch als König außer Dienst blieb er ein wichtiger politischer Gesprächspartner der Minister und der Gesandten. Dies umso mehr, als bald die schwierige Persönlichkeit des neuen bayerischen Königs Max II. Deutlich wurde. Immer wieder gab es Initiativen, vielleicht doch den Ludwig wieder zurückzuholen auf den Thron. Ludwig war ein zutiefst politischer Mensch, doch seine Gestaltungsmöglichkeiten hatten sich grundlegend verändert. Aus dem machtvollen Alleinherrscher war ein Elder Statesman geworden, der nur noch beraten und indirekt Einfluss nehmen konnte. In der Krise des Jahres 1866, die seinen unerfahrenen Enkel Ludwig II. Völlig überforderte, wurde er erneut politisch aktiv. In den Jahren nach seinem Thronverzicht konnte Ludwig in mancher Hinsicht die Ernte seiner Kunstpolitik einfahren. Bereits im Oktober 1850 wurde die Aufstellung der Bavaria auf der Theresienhöhe zu einem großen Huldigungsfest für Ludwig. Es wäre gleichzeitig sein silbernes Thronjubiläum gewesen. Auch bei anderen Gelegenheiten feierten ihn die Künstler. Da solche Feste im öffentlichen Raum und unter Beteiligung, großer Beteiligung der Öffentlichkeit stattfanden, waren sie keineswegs privat, genauso wenig wie Ludwigs Bauten und seine Kunstförderung privat waren, sondern Teil seiner Politik mit Hilfe von Kunst. Als Kunstkönig war Ludwig also weiterhin im Dienst, auch wenn er als politischer Herrscher abgedankt hatte. Abschließend möchte ich nur noch den Bogen zum Anfang schlagen. Über die vielen überlieferten Ego-Dokumente treten wir an diesen Ludwig sehr nah heran. Ein politisch handelnder König wird zum liebenden, bedrängten, planenden, träumenden Menschen. Er selbst hat alle diese sehr persönlichen und intimen Dokumente bewusst überliefert und damit den Blick auf diese Facetten seiner Person ermöglicht. Diesen enormen Kosmos zu durchschreiten, war für mich höchst aufregend. Und ob ich tatsächlich zu einer ordentlich distanzierten Beobachterin geworden bin, möchte ich bezweifeln. Ich nütze jedoch die Chance, Ihnen diesen anderen Ludwig vorzustellen, der dieses Bayern geprägt hat wie kaum ein zweiter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.